Liebe Freunde, ein junger Mann geht mit seiner Verlobten spazieren und es hat ein bisschen geregnet und sie kommen an eine Pfütze und da sagt der Vorsicht, Liebste, eine Pfütze und hebt sie galant darüber weg, damit sie sich ihre neuen Salamanderstiefelchen nicht schmutzig macht. Beim Spaziergang 3 Jahre nach der Hochzeit in der gleichen Situation, da sagt er, pass auf, eine Pfütze. 13 Jahre nach der Hochzeit sagt er, hast du keine Ohren im Kopf? Und 30 Jahre nach der Hochzeit sagt er, das war schon klar, dass du dein Nein lutschen musstest. So ist das oft mit der Liebe von uns Menschen, dass die sich im Laufe der Zeit abnutzt. Mit Gottes Liebe ist das nicht so. Die nützt sich nicht ab, die ist unveränderlich, die ist ewig und die ist grundlos. Wenn ein Junge zu einem Mädchen sagt, du, ich liebe dich, da fragt die ja nicht zurück, warum? Denn es gibt für das Wunder der Liebe keine Erklärung, auch nicht für das Wunder der Liebe Gottes. Aus allen Völkern der Welt hat Gott sich ein Volk ausgesucht, das war außerdem noch das Allerkleinste, und hat zu diesem Volk gesagt, ich liebe dich. Das war das Volk Israel. Er hat dieses Volk aus der ägyptischen Sklaverei befreit. Er hat es durch die Wüste geführt, er hat es in das Land Kanaan geführt, er hat es mit Reichtum und Wohlstand gesegnet. Und alles, was er von diesem Volk forderte, das war, er wollte ihr Gott sein und sie sollten nur ihn als Gott anerkennen und seine Gebote halten. Aber davon wollten die von Anfang an nichts wissen. Die wussten immer alles besser. Die haben ständig Gott verlassen, haben sich immer wieder mit anderen Göttern eingelassen. Israel, Gottes große erste Liebe, ist immer wieder fremdgegangen. Und Gott hat auf diese Untreue mit einer unendlichen Gelassenheit und Liebe reagiert. Und wie groß diese Liebe Gottes ist, das habe ich zum ersten Mal so richtig verstanden, als ich im Krankenhaus gelegen habe. Da habe ich ja viel Zeit gehabt. Und da habe ich mal die Bibel hintereinander weg durchgelesen. Und da habe ich was entdeckt, was man sonst, wenn man bloß so einzelne Verse oder Abschnitte liest, gar nicht so richtig mitkriegt. Also ich habe entdeckt, die Bibel, das ist eine Liebesgeschichte. Es ist eine einzige Geschichte der Liebe Gottes zu den Menschen. Die Menschen beachten Gott nicht, aber Gott bleibt seiner Liebe treu. Die Menschen gehorchen Gott nicht, Gott bleibt seiner Liebe treu. Die Menschen lieben Gott nicht, Gott bleibt seiner Liebe treu. Und was auch passiert und wie schwer ihn die Menschen auch enttäuschen und wie oft sie ihm untreu werden, Gott bleibt seiner Liebe treu. Und weil die Liebe erfinderisch macht, da erfindet Gott immer wieder was Neues, um seinem Volk seine Liebe klar zu machen. Er findet immer neue Worte, um seine Liebe auszudrücken. Zum Beispiel steht mal in der Bibel ein ganz merkwürdiger Satz, da sagt Gott, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Ihr müsst wissen, im alten Israel, also zu der Zeit, wo es noch gar keine Handys gab, da haben die Jungs, wenn sie sich in irgendeine Ische verknallt haben, den Namen ihrer Liebsten sich in die Hand reingeschrieben. Also meinetwegen hat sich der Mäusche verknallt in die Rebecca, schreibt er so hier Rebecca in die Handfläche. Und wenn es dann ein bisschen langweilig wird in der Reli-Stunde oder in der Mathe-Stunde, hat er so in seine Handfläche reingelinst, liest er dann Rebecca und da geht die Sonne auf. In meine Hände habe ich dich gezeichnet, sagt Gott, wie so ein verliebter Gockel redet der zu seinen Menschen. Und eine der schönsten Liebeserklärungen, die er je gemacht hat, die hat er durch den Propheten Jeremia uns mitgegeben. Da sagt Gott, ich habe dich schon immer geliebt. Hast du das schon gewusst? Hast du das schon mal gelesen? Siehst du, du selber, das ist typisch, du bist ein Beispiel für das, wovon ich hier rede. Da hat Gott an dich einen Brief geschrieben, einen Liebesbrief. Und da hat er diesen herrlichen Satz reingeschrieben, der dir gilt, ich habe dich schon immer geliebt. Und du hast es noch nicht einmal gelesen, geschweige denn beantwortet. So sind die Menschen. Die Menschen stellen sich gegenüber dem Liebeswerben Gottes ständig taub. Und obwohl die Menschen Gott die kalte Schulter zeigen, Gott bleibt seiner Liebe treu Jahrtausende lang. Jahrtausende lang der gleiche Vorgang. Die Menschen laufen Gott davon und laufen schickt Gott den Menschen seine Boten, die Propheten hinterher, um die Menschen zu sich zurückzurufen. Aber die Menschen, die bringen die Stimme Gottes zum Schweigen, indem sie einen der Boten nach dem anderen umbringen. Aber Gott bleibt seiner Liebe treu. Und schließlich hat er bloß noch einen, den er schicken kann. Seinen eigenen einzigartigen Sohn, Jesus. Der ist Gottes letzter Versuch. Der ist sein letzter Liebesbeweis. Der ist die einzige und die letzte Chance für die Menschheit. Der ist das letzte Wort Gottes an die Menschen. Und auch er wird von den Menschen umgebracht. Ihr wisst es ja, sie haben ihn an ein Kreuz genagelt. Das, was ich euch bis jetzt erzählt habe, das hat Jesus selber mal erzählt, in Form einer Geschichte. In Form eines Gleichnisses. Und hat dabei von sich selber gesprochen, sich selber gemeint. Das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Da ist ein Weinbergbesitzer, der schickt Boten zum Weinberg, aber die Weingärtner bringen die Boten um. Das ist schon die ganze Geschichte. Und die Geschichte bedeutet, der Weinbergbesitzer ist Gott, der Weinberg ist die Welt, die Boten sind die Propheten und die Weingärtner sind die Menschen. Und nachdem die alle Boten umgebracht haben, da fragt sich der Besitzer, so lesen wir in Lukas Evangelium Kapitel 20, was soll ich jetzt machen? Fragte sich der Besitzer. Ich werde meinen einzigen Sohn zum Weinberg schicken, sie werden es nicht wagen, ihm etwas anzutun. Als die Pächter erkannten, dass der Sohn kam, beratschlagten sie, das ist der Erbe. Wenn wir den aus dem Weg räumen, gehört der Weinberg uns. Und sie zerrten ihn vor den Weinberg und töteten ihn. Was meint ihr wohl? Fragte Jesus nun seine Zuhörer. Was der Besitzer des Weinberges mit diesen Pächtern tun wird? Er wird kommen und sie töten und den Weinberg an andere verpachten. Aber sowas gibt es doch gar nicht, meinten kopfschüttelnd die Zuhörer. Für die meisten von euch ist es heute Abend sicherlich nicht das erste Mal, dass Gott dich ruft. Er hat x-mal versucht, dich zu erreichen, aber er hat dich noch nicht erreichen können. Er hat bei dir noch nichts erreichen können. Du hast ihm noch keine klare Antwort gegeben. Du bist ihm ausgewichen. Du hast seine Liebeserklärung noch nicht erwidert. Gott möchte, dass du ihn liebst. Und ich möchte dich mal darauf aufmerksam machen, dass es sich hier nicht um seinen, sondern um deinen Vorteil handelt. Also Gott kommt auch ohne dich zurecht. Oder denkst du vielleicht, es nützt ihm irgendwas, wenn irgendein Wesen auf dieser Erde ihn verehrt? Ist der große Gott weniger groß, wenn du ihn verehrst oder nicht? Wer bist denn du? Ob du für oder gegen Gott bist, das ändert an der Größe Gottes überhaupt nichts. Aber ob Gott der beste Freund von dir ist, das ändert dein kleines Menschenleben total. Deine Rebellion gegen Gott, nun die geht jedenfalls nach hinten los. Damit schadest du nur dir selber. Um deinetwillen sollst du ihn lieben. Damit dein Leben gelingt. Gott hat keinen Vorteil von dir. Den Vorteil hast du. Und wenn ich dich auffordere, Gott zu suchen, dann fordere ich dich auf, dein Bestes zu suchen. Und deshalb bitte ich dich, in deinem eigenen Interesse, verwirf Jesus nicht, wenn er dich heute Abend wieder nach Hause zu Gott einlädt. Jesus fordert dich zu nichts auf, was dir schaden könnte. Der verlockt dich nicht zum Saufen, bis deine Leber kaputt ist. Und der verführt dich nicht zum Huren, bis deine Ehe kaputt ist. Der verdammt dich nicht zum Heucheln, bis dein Leben kaputt ist. Der verlangt von dir Gehorsam. Und Gehorsam gegen ihn, das ist das Glück für dich. Wo suchst du dein Glück? Viele Menschen, die Jugendlichen, besonders, ist ja klar, die suchen vor allem das Glück im Sex. Die Sexualität ist eine gute Gabe Gottes, die er in dein junges Menschenleben reingelegt hat. Du musst nur bedenken, dass für jede Gabe, die Gott uns gibt, er auch einen Aufgabenbereich gibt. Also die Nase ist zum Riechen da und die Füße zum Laufen und nicht umgedreht. Und was die Sexualität betrifft, Da hat Gott dafür ein Aufgabenfeld bereitet, das ist die Ehe. Dort gehört die Sexualität rein. Und alles, was sich außerhalb der Ehe abspielt an Sex, ist nicht im Sinne des Erfinders. Also ich will es mal an einem Beispiel klar machen. Du spielst vielleicht gerne Fußball. Kannst natürlich bei euch im Hinterhof mit einer alten Cola-Dose da rumholzen. Das ist ja kein Spiel, wenn man dauernd Angst haben muss. Man haut irgendwo eine Autoscheibe ein oder es macht Krach und die Leute beschweren sich. Das ist eben Geholze. Ein richtiges Spiel, das kann laufen, wenn man in ein Stadion geht. Da gibt es ja extra Fußballstadien. Da kannst du auch nicht machen, was du willst. Da herrschen ganz bestimmte Regeln. Aber wenn du dich an die Regeln dort hältst, da läuft das Spiel, da macht's Spaß. Und so ist das mit der Sexualität. Na klar kannst du Sex machen, auf die Schnelle im Gebüsch, wenn du aus dem Kino heimkommst. Das ist doch nicht das, was Gott sich für dich ausgedacht hat und was du erleben sollst. Er hat dir einen Platz geschaffen, wo du deine Sexualität ausleben kannst, und das ist die Ehe. Und alles, was sich außerhalb dieses Platzes abspielt, ist nicht im Sinne des Erfinders. Ich will mal sagen, wenn Gott so genial gewesen ist, dass der sich so was Herrliches hat einfallen lassen und erfunden hat wie die Sexualität, da sollten wir doch auch ihm zutrauen, dass seine Gebrauchsanweisung genauso genial ist. Ich meine, das machst du doch normalerweise auch, wenn du irgendwas Neues dir kaufst, dass du mal in die Gebrauchsanweisung reinguckst und dich danach richtest. Ich meine, du musst dich nicht danach richten. Du kannst deinen neuen Kaschmir-Pullover, den du für 198 Euro in der Boutique geholt hast, du kannst ihn bei 90 Grad in die Waschmaschine schmeißen. Weißt du, was das Ergebnis ist? So hier. Da kannst du vielleicht gerade noch eine Nachtmütze für dein Tamagotchi draus häkeln. Oder wenn du dir zum Beispiel ein paar Schlittschuhe im Sommer kaufst und da liegt ein Zettel drin, Warnung, man soll die Schlittschuhe nur benutzen, wenn das Eis fest ist. Ja, da kannst du dich doch nicht hinstellen und sagen, also das ist ja grausam von diesem Schlittschuhhersteller hier. Jetzt soll ich vielleicht bis zum Winter enthaltsam leben in Bezug auf das Schlittschuhlaufen, weil der hier reinschreibt, ich soll aufs feste Eis warten. Na, wenn du bei dünnem Eis dich auf den Fluss raufwagst oder auf den See, da brichst du eben ein. Mit ein paar Frühlingsgefühlen Sex machen, das reicht nicht. Wartet, bis eure Beziehung fest geworden ist und Gott seinen Segen dazu gegeben hat. Naja, und dann kannst du deine Pirouetten drehen und losmachen. Der sicherste Weg, um glücklich zu werden, ist, wenn du dich an Gottes Lebensanweisung hältst, an seine Gebote. Und ich sage dir, der sicherste Weg, um unglücklich zu werden, ist, wenn du dich nicht um Jesus kümmerst und den ablehnst. Und wenn du Jesus ablehnst und nicht nach seinen Regeln leben willst, dann ist das Einzige, was dich am Ende noch erwartet, das Gericht. An vielen Stellen in der Bibel wird ausführlich und ausdrücklich davon geredet, dass am Ende, wenn Christus als Richter wiederkommt, ein Gericht stattfindet. Wo die Menschen Rechenschaft geben müssen für alles, was sie gemacht, gedacht und auch für das, was sie nicht gemacht und nicht gedacht und getan haben. Ich lese euch mal aus der Bibel zum Beispiel eine so eine Stelle vor, wo über das Gericht geredet wird, in der Offenbarung 21. Ich sah einen großen weißen Thron und erkannte den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Blick nicht ertragen, sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren eigenen Taten, wie sie in den Büchern aufgezeichnet waren. Alle, ohne jede Ausnahme, wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. So stellt das die Bibel dar. Ich will mal diesen Sachverhalt versuchen darzustellen in einem neueren, moderneren Bild. Du weißt ja, wie das ist, wenn du in den Supermarkt gehst. Kommst du vorne zur Türe rein, nimmst du dir ein Körbchen, dann marschierst du durch die Reihen der Regale da durch und da werden dir von allen Seiten Angebote gemacht. Und du nimmst dir da was raus und da was raus und egal, wie lange du dich in der Kaufhalle rumtreibst und wie viel du mitnimmst, am Schluss, da stehst du vor der Kasse. Und da heißt es auspacken und bezahlen. Und so ist das auch mit unserem menschlichen Leben. Du marschierst ins Leben rein, und versuchst erstmal, wenn dir von allen Seiten die interessantesten Angebote gemacht werden, natürlich so viel wie möglich mitzunehmen. Egal wie viel du mitnimmst und egal wie lange du dich auf diesem Planeten hier rumtreibst, am Schluss, ganz am Schluss, da steht die Kasse. Da stehst du vor Gottes Gericht. Und da fällt der Scheinwerfer von Gottes Klarheit und Wahrheit mit vollem Strahl auf dich. Und da heißt es, komm, jetzt pack mal aus, was du da in deinem Lebenskörbchen so angesammelt hast. Und da kommt das alles nochmal raus, was du verdrängt hast, was du nach unten geschoben hast, wofür du dich schämst, was du nicht wahrhaben wolltest, was du gerne vergessen wolltest. Verstehst du? Das kommt alles nochmal raus. Und deshalb ist das Entscheidende, dass du das vorher aus deinem Leben raushaust. Ich will mal die vielen Fragen, die wir alle in unserem Leben haben und bewältigen müssen, ich will die gar nicht runterspielen. Aber es kommt ja mal ein Moment, wo alle Fragen, die uns so quälen und nerven, vorbei sind. Ob gelöst oder nicht, erledigt sind. Das ist am Schluss, wenn wir aus dieser Welt gehen. Und da geht eine einzige Frage mit uns mit, nämlich eben, wie komme ich durch das Gericht? Das ist die wichtigste Frage im Leben, sagt Bonhoeffer. Und Luther hat es auf seine Weise gesagt. Er hat gesagt, die wichtigste Frage ist, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das heißt, wie kriege ich denn mein Leben so hin, dass ich mal vor dem heiligen Gott bestehen kann? Und deswegen ist das eben so wichtig, dass du nicht mit dem ganzen Dreck deiner Sünde mal vor Gott ankommst, sondern dass du dir das vorher von Jesus vergeben lässt. Mit Schuld sind wir alle beladen, verloren sind wir alle. Verlorenheit ist der natürliche Zustand unseres Lebens, wenn wir in diese Welt eintreten. Aber du bist Gott viel zu wertvoll, um verloren zu gehen. Er will dich retten, Gott will alle. Wenn du Jesus nicht als deinen Retter annimmst, da bleibst du verloren. Und das meint Jesus, wenn er sagt, wer an mich glaubt, wird gerettet, wer nicht glaubt, wird verdammt. Verdammt sein heißt, ewig von Gott getrennt sein. Du hast ja noch die Ewigkeit vor dir. Vergiss das mal nicht. Wenn du dein Leben ohne Gott verbringen willst, da wird Gott dich nicht zwingen, deine Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Also Gott ist nur fair. Der gibt dir nur das, was du selber willst. Und wenn du selber sagst, ich will mit Gott nichts zu tun haben in diesem Leben, da wirst du auch hinterher mit ihm nichts zu tun kriegen. Nach deinem eigenen Willen wird sich Gottes gerechtes Gerichtsurteil richten. Und wenn du nach dem Motto lebst, wie der Kinohit von dem Film Das kleine A-Loch, wo es heißt, wir wollen sündigen, dem Himmel kündigen, dann kannst du das ja als Lebensmotto wählen und kannst es ja machen. Oder ist das auch dein Lebensmotto, wie die Toten Hosen gesungen haben? Wir wollen nicht ins Paradies. Ja, wenn du nicht willst, du musst ja nicht. Ich sage dir nur, wo du dann hinkommst, nämlich in die Hölle. Die Hölle, die hat es ursprünglich überhaupt nicht gegeben. Als die Welt geschaffen wurde, war sie ja in Ordnung und okay. Und Gott hatte sich gedacht, es gibt immer eine Gemeinschaft zwischen ihm und den Menschen. Und dann hat der Teufel eine Rebellion losgelassen und ist rausgeflogen. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, ich will lieber mit dem Teufel leben, jedenfalls ohne Gott. Die müssen ja irgendwo nach dem Tod mal hin, diese Leute, die nicht zu Gott wollen. Und da hat Gott sozusagen nachträglich die Hölle einrichten müssen. Denn es ist ja nicht so, wenn du stirbst, als ob dann alles aus und vorbei wäre. Denk doch nicht, du kannst dich 3 Meter tiefer in deine Koje da legen und hast dann deine ewige Ruhe. So läuft das nicht. Wenn Christus wiederkommt, werden die Toten aus den Gräbern aufstehen. Da wirst du rausgepustet. Da kannst du keine Verwesung vorschützen. Da heißt es, raustreten zum Appell. Und da wirst du dich vor Gott verantworten müssen. Und du kannst dich nicht verziehen oder so, wie manche Leute das heute machen, die ihre Asche dann im Weltraum oder irgendwo verpusten lassen. Gott braucht dein vollständiges Gerippe nicht, um dich wieder zusammenzusetzen. Du bist bei dem registriert. Und egal, wohin du dich mal verdünnisierst nach deinem Tode, Gott holt dich. Der holt dich. Und du wirst nochmal vor ihm stehen. Und wie gesagt, wenn du der Meinung bist, du willst aber nie in Gottes Reich und seine Herrlichkeit und seine Ewigkeit, dann musst du wissen, wo du hinkommst. Und ich möchte, dass der Gedanke an Gottes Gericht und seinen zukünftigen Zorn und an die Hölle, dass der dich aufschreckt. Ich möchte dich heute Abend aus deiner Ruhe bringen. Ich möchte dich erschrecken. Ich möchte, dass du wenigstens mal anfängst, darüber nachzudenken, wie das sein wird, wenn es wirklich wahr ist, was die Bibel sagt. Wenn du vor Gottes Gericht stehst, heute kann ich dir noch helfen und dann nicht mehr. Denn dann stehst du ganz allein mit dem, was du zusammengelebt hast, vor Gott. Ich möchte mal euch, die ihr euch so stolz Atheisten oder Ungläubige nennt, ich möchte euch auffordern, heute Abend nach Hause zu gehen und den Fernseher nicht anzumachen und euch einmal eine einzige Stunde auf den Stuhl zu setzen und nur über einen einzigen Gedanken nachzudenken. Wenn es wirklich so ist, wie die Bibel sagt, was mache ich dann im Gericht? Und ich behaupte, ihr seid viel zu faul und zu feige, auch nur eine einzige Stunde euch mit diesem Gedanken zu befassen. Ich wäre ja froh, wenn ich über dieses Thema gar nicht erst reden müsste. Es ist kein angenehmes Thema, aber ich muss darüber reden, denn wenn ihr verloren geht, da würde Gott mir die Schuld geben, wenn ich euch nicht klar gesagt hätte, worum es eigentlich geht. Wenn ich euch vor den Konsequenzen der Sünde nicht gewarnt hätte. Und die schlimmste, die eigentliche Sünde, das ist der Unglaube. Manche Leute denken, Sünde ist, wenn du im Supermarkt eine CD mitnimmst, ohne zu bezahlen oder einen Kuli klaust oder so. Das ist auch Sünde. Aber das ist ja sozusagen Folge einer Einstellung, nämlich der Einstellung, ich mache mir meine Gesetze selber und ich brauche Gott nicht. Und diese Einstellung, ich bestimme, was okay ist für mich und ich brauche Gott nicht. Mir ist der egal, der ist für mein Leben überflüssig, ich habe gar nichts gegen Gott, aber ich brauche ihn einfach nicht. Das ist Sünde, das ist die eigentliche Sünde. Es gibt Leute, die haben zum Beispiel noch nie im Supermarkt eine CD geklaut. Die haben auch das Finanzamt nicht betrogen, die haben ihre Ehefrau nicht betrogen, die haben ganz korrektes, ehrliches, anständiges Leben gelebt. Aber wenn solche Leute, die so hoch anständig sind und gute Bürger, wenn die sagen, Gott interessiert mich überhaupt nicht, dann sind das Sünder. Verlorene Sünder, trotz aller Anständigkeit. Manche Leute haben eine ganz komische Vorstellung, wer Christen und Sünder sind. Manche denken, die Christen, das sind die, die keine Sünde haben, und die anderen, das sind eben die Sünder. So ist, das stimmt überhaupt nicht. Christen sind Menschen, die zugeben, dass sie Sünder sind und die einen gefunden haben, der ihnen die Sünde abnimmt. Das ist der Unterschied. Wenn du der Meinung bist, ich brauche Gott einfach nicht, dann ist das die allerschlimmste Sünde, die es gibt. Kannst du dich erinnern, wie das war, als du mal verknallt gewesen bist, vielleicht sind welche unter uns, die jetzt gerade in diesem Zustand sind, wenn man so richtig hemmungslos in jemanden verknallt ist und der andere beachtet einen nicht. Da denkt man ja, das zerreißt einem das Herz im Leibe. Da siehst du mal, wie Gott über dich denkt und empfindet, wenn du seine Liebe verschmähst. Wenn Gott, der dich geschaffen hat und der dir ein schönes Leben geben will, wenn der zugucken will, wie du dem die kalte Schulter zeigst, dich überhaupt nie um den kümmerst. Da tust du Gott weh. Gott ist doch nicht ein Prinzip oder ein Gedanke oder irgend so ein theologischer Begriff. Gott ist unser Vater. Der hat ein Herz. Und das ist verwundbar. Und du tust ihm weh, wenn du seine Liebe verschmähst. Ich war mal zu so einer Woche unterwegs, da war ein anderer Sänger dabei, der heißt Jörg. Und wir waren oben in Schwerin an der Küste und da musste der an einem Tag runter nach Berlin zu irgendeiner wichtigen Sitzung. Als er abends kam, hat er von dieser wichtigen Sitzung mir kein Wort erzählt. Aber er hat mir erzählt, er war zu Hause vorbeigeflitzt, weil er da in Berlin seine Familie hatte. Ja, Gott ist gnädig. Bis zu dieser Minute lebst du von Gottes Gnade. Und er hat seine Gnade durch die Sendung seines Sohnes ja bewiesen. Indem er den straft und nicht uns. Aber wenn du seinen Sohn verwirfst, dann hör mal auf, mit Gottes Gnade zu rechnen, dann fang mal an, mit Gottes Gericht zu rechnen. Uns wird immer vorgeworfen, wenn wir von Gericht und Verlorenheit reden und Verdammnis, wir würden den Menschen Angst machen. Na klar, was sonst? Es ist schrecklich, sagt die Bibel, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Im Gericht für ewig verdammt zu werden, ist das Furchtbarste, was es gibt. Kein menschliches Gehirn kann sich die Schrecken der Hölle ausdenken. Keine menschliche Fantasie kann das beschreiben. Keine menschlichen Worte können beschreiben, was das ist. Was hast du für eine Vorstellung von der Hölle? So wie im Bilderbuch beim Wilhelm Busch, wo die Seele von der frommen Helene auf so einem Spieß vom Teufel in die Hölle runtergefahren wird. Der fährt da durch den Kamin nach unten und da ist unten ein großer Kessel mit Flammen. Und da tanzen die Teufelchen drumherum, heißt, huhu, haha, der heilige Franz ist auch schon da. Also so wie im Kinderbuch. So ist die Hölle nicht. Ich lese euch mal ein paar Sätze vor, was die Bibel über die Hölle sagt. Jesus wird kommen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen wollen. Und denen, die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Die werden Strafe leiden, das ewige Verderben, fern von dem Angesicht des Herrn. Das ist Hölle. Fern sein müssen von Gott eine Ewigkeit und keine Chance mehr haben, dahin zu kommen. Früher habe ich, als mein Vater noch lebte, ihn oft angerufen. Und ihr wisst ja, bei älteren Menschen, das haut mit dem Gehör manchmal nicht so richtig hin. Und über unsere Telefonleitung, die wir damals hatten, will ich mich jetzt gar nicht näher äußern. Wir haben da jedenfalls ziemliche Probleme gehabt. Ich rufe manchmal meinen Vater an, von Chemnitz aus, und rede los, sage, guten Tag, Vater, hier ist Theo, wie geht's denn dir? Da sagt er, ist da jemand? Nun rede ich lauter. Ich sage, ja, Vater, hier ist Theo, ich wollte mal fragen, wie es dir geht. Sagt er wieder, ist da jemand? Und legt auf. Ich drehe die Nummer nochmal, jetzt geht das wieder los. Ich sage, hier ist Theo aus Karl-Marx-Stadt, hörst du mich? Da sagt er wieder, scheint niemand dran zu sein und legt auf. Verstehst du? Ich habe die Stimme meines Vaters gehört. Er war zu Hause, aber er hat mein Schreien nicht gehört, weil da irgendwas in der Leitung drin war. So ist das mit der Hölle. Wenn die Leitung zwischen dir und Gott zerstört ist, das meint das Wort Sünde. Wenn diese Verbindung nicht mehr da ist zu Gott, weil du dich selber zerstört hast, da kannst du schreien und beten, so viel du willst, da geht nichts mehr. Das heißt Hölle, dass Menschen an einem Ort sind, wo ihnen bewusst wird, dass sie eine falsche Entscheidung getroffen haben. Und im Reich Gottes hätten sein können. Das Gemeine an der Hölle ist, die hat sozusagen einen großen Eingang, aber keinen Ausgang. Die hat nur große Fenster, wo die Leute rausgucken müssen, sehen müssen, dass sie sich geirrt haben. Die Gottlosen, die kommen in die Hölle. Aber es wird in der Hölle keine Gottlosen geben, keine Atheisten, das ist sicher. Dort gibt es nur Menschen, die erkennen müssen, ich habe mich geirrt. Dort ist Gott, dort ist sein Reich, dort hätte ich sein können. Und ich, Idiot, habe die liebende Einladung Gottes ausgeschlagen. Das ist Hölle. Und das eine Ewigkeit, ohne das korrigieren zu können. Ja, Freunde, das ist doch wirklich zum Fürchten. Und davor sollen wir uns ja auch fürchten. Jesus hat ausdrücklich gesagt, fürchtet euch vor Gott, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Und mindestens 10-mal hat Jesus vor der Hölle gewarnt. Und es wäre mir lieber, du würdest dich vor der Verdammnis fürchten und in die Arme von Jesus flüchten, als dass du weiter leichtsinnig so tust, als ob es das alles überhaupt nicht gäbe, ein Gericht oder eine Verdammnis. Und den Vorwurf, ich würde die Menschen durch Angstmacherei ins Reich Gottes treiben wollen, also den lehne ich als vollkommen blöde ab. Wenn du zum Arzt kommst und der untersucht dich und der sagt, Sie haben eine ganz gefährliche Blinddarmentzündung, Sie müssen sofort operiert werden, wenn das Ding nicht in der nächsten Stunde operiert wird und platzt, sind Sie ein toter Mann. Da sagst du da auch nicht, also Herr Doktor, kommen Sie mir nicht von der Seite. Versuchen Sie jetzt nicht mehr Angst einzujagen. Hören Sie auf mit Ihren Drohungen. Na klar kriegst du Angst, wenn dir gesagt wird, dass dein Leben in Gefahr ist. Und wenn du in deinem Kopf nicht völlig verblödet bist, wirst du genau das machen, was der Arzt dir empfiehlt. Weil du begreifst, der will doch mit seiner knallharten Diagnose dich nicht schocken, sondern er will dich retten. Freunde, die knallharte Diagnose der Bibel über uns Menschen lautet, ohne Jesus verloren. Egal, ob du Moslem oder Buddhist oder Humanist oder ein halber Christ bist. Es ist mir lieber, wenn sich nach der heutigen Predigt wenigstens einige von euch vor dem Gericht Gottes fürchten und sich von Jesus retten lassen, als dass ihr leichtsinnig darüber feigst und deshalb verloren geht. Was heißt hier Angstmacherei? Ich habe nur eine Angst, ihr könntet verdammt werden und ich könnte von Jesus zur Rechenschaft gezogen werden, wenn ich euch nicht gewarnt hätte. Ich wiederhole, ich wäre froh, ich könnte über angenehmere Themen reden. Aber ich muss doch die Botschaft meines Herrn predigen, sonst werde ich doch verurteilt werden. Ich muss doch im jüngsten Gericht mich genauso für meine Arbeit verantworten, wie du dich für deine Arbeit mal verantworten musst. Und Jesus wird zu mir sagen, ich habe dir eine Botschaft gegeben, hast du sie weitergegeben? Ich habe dir den Befehl gegeben, in meinem Namen zu reden, hast du das getan? Hast du in meinem Namen geredet oder in deinem? Ich habe dir die Bibel gegeben. Hast du den Leuten das erzählt, was drinsteht? Hast du alles erzählt? Oder hast du denen bloß die Dinge erzählt, die sie gerne hören wollten? Und ich werde mich vor Jesus rechtfertigen und werde zu ihm sagen, ich habe nur das gesagt, was du selber in deinem Wort auch gesagt hast. Deine eigenen Worte. Wer an den Sohn glaubt, hat das Leben. Und wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und wenn du jetzt sagst, das klingt aber furchtbar intolerant, da kann ich dir nur recht geben. Ja, so ist es. Also nicht ich, sondern Jesus ist ja derjenige, der das so gesagt hat. Wenn es um dein Heil geht, um dein ewiges Heil, da ist Jesus absolut intolerant. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, zu Gott, außer durch mich. Nichts anderes gilt und nichts anderes geht. Und ich fürchte, dass alle die, die so aus Toleranz und Feigheit dieses Wort, was ich gerade zitiert habe, unterschlagen und die menschliche Philosophie statt biblisches Evangelium predigen und die den Leuten einreden, es gäbe gar kein Gericht und die alle Bibelstellen, die davon reden, entweder ausradieren oder uminterpretieren und verdrehen oder verschweigen. Ich fürchte, dass die alle einem harten Gericht entgegengehen. Mögen das Professoren der Theologie, Bischöfe, Pfarrer, der Weltkirchenrat oder sonst wer sein. Also ich jedenfalls, ich weigere mich, mich an diesem modernen Betrug zu beteiligen. Und ich bleibe bei den Worten, die Jesus gesagt hat, Markus 16, Vers 16. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und dieses Jesuswort, das ist bei jedem von euch, so war es jedenfalls bisher in der Kirche üblich, bei jedem, der getauft wird, ist das so gesagt worden. Und das heißt, auch deine Taufe nützt dir nichts, wenn du nicht an Jesus glaubst. Wenn Jesus wiederkommt, da fragt er doch nicht nach einem Papier oder irgendeinem Schein. Er fragt nach dem, was da drauf stand, was du daraus gemacht hast. Hast du danach gelebt? War Jesus dein Herr? Was wird denn der Herr mit euch tun, wenn er kommt? Jesus beendet sein Gleichnis mit eben dieser Frage. Und mit einem ganz schrecklichen Wort. Ich lese euch nochmal den Zusammenhang vor. Aber so etwas gibt es doch gar nicht, meinten kopfschüttelnd die Zuhörer. Da sah Jesus sie an und fragte, was bedeutet denn dieser Satz aus dem Alten Testament, der Stein, den die Bauarbeiter weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Und er fügte hinzu, wer auf diesen Stein fällt, wird sich zu Tode stürzen und auf wen er fällt, den wird er zermalmen. Das heißt, wenn du Jesus verwirfst, wird sein volles Gericht, sein volles Gewicht auf dich fallen. Willst du das etwa? Willst du wenigstens mal darüber nachdenken? Wenn Jesus zum Gericht kommt, so sagt die Bibel, ich habe es euch ja vorhin vorgelesen, dann werden Himmel und Erde vor seiner Größe fliehen. So groß, so gewaltig ist Jesus. Wenn dieser Eckstein mit seiner ganzen Größe auf euch fällt, die ihr nicht glaubt, wird er euch zermalmen. Das ist ja ein schrecklicher Gedanke. Und ich wage es nur, ihn hier auszusprechen, weil Jesus das selber so ausgesprochen hat. Also ich würde mir von mir aus nicht wagen, in einer Predigt so weit zu gehen. Wenn Jesus nicht selber so weit gegangen wäre. Der ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Der hat damals seine Predigt mit diesem Satz und diesem Gedanken beendet und ist weitergegangen. Ich möchte damit nicht aufhören. Ich möchte dir noch einmal sagen, was Gott unternommen hat, um dich vor dem Gericht und der Hölle zu retten. In der Bibel steht, wir haben es vorhin schon vom Chor gehört, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Mensch, das ist Gott nicht egal, was aus dir wird und wie du lebst. Der hängt sich rein in dein Leben, bis dahin, dass er sich ans Kreuz hat hängen lassen. Hast du überhaupt eine Vorstellung, was das ist mit dem Kreuz, das, was hier steht? Das ist ein Symbol, was hier steht. Hast du eine Vorstellung, was die Wirklichkeit gewesen ist? Dass an so einem riesigen Ding, noch viel größer und stärker wie das hier, ein Mensch, eben Jesus, ein lebendiger Mensch drangenagelt worden ist. Ihr habt vorhin alle aufgestöhnt, wie es hieß, dass da, wenn so ihr Häuptling stirbt in Afrika, die Frau lebendigen Leibes gleich mitbegraben wird. Ja, Jesus war lebendig, als der an den Kreuz genagelt wurde. Mit solchen Riesennägeln. Und dann haben die den da dran hängen lassen. Stundenlang. Und da hängt dann einer, da verlierst du alle Kontrolle über dich. Da sackt der Kreislauf zusammen. Kot, Urin, geht alles ab, du kannst dich nicht mehr beherrschen. Du hängst nackt vor den Menschen. Es ist das Blamabelste, was es gibt. Die Sonne knallt in die Wunden rein, wo die Fliegen drin rumschwirren. Du leidest Qualen, hast Durst. Und so haben die Jesus stundenlang hängen lassen, bis er eben gestorben ist. Das hat er gemacht. Obwohl er unschuldig war. Er hat es gemacht, damit du leben kannst. Er trug deine Sünde dort, damit du leben kannst. Es gab mal so ein Musical. Jesus Christ, Superstar. Und der damals die Hauptrolle gespielt hat, das war der Rainer Schöne, der hat sich viel mit mir über die Rolle unterhalten. Der hat gesagt, was denkst denn du, was das schon rein für eine körperliche Anstrengung ist, wenn du 10 Minuten lang so hier mit dem Rücken zum Publikum mit ausgebreiteten Armen auf der Bühne stehen musst. Ja, der Rainer Schöne, der konnte ja nach 10 Minuten die Arme wieder runterklappen. Und dann konnte er in seine Bäumchen gehen, hat er sein Bier getrunken, sich geduscht und hat es noch bezahlt gekriegt. So war das bei Jesus nicht. Dem haben sie kein Bier gegeben, dem haben sie Essig zu trinken gegeben. Der konnte die Arme nicht runterklappen, der musste hängen bleiben, bis der letzte Tropfen Leben aus ihm gewichen war. Und der hat es nicht bezahlt gekriegt, sondern der hat dort mit seinem Blut bezahlt für uns. Das hat der für dich gemacht. Kennst du irgendeinen Menschen, der für dich sein Leben, zumal auf diese Art und Weise eingesetzt hat? Einer muss ja für deine Sünde mal bezahlen. Entweder zahlst du in der Hölle oder Jesus für dich am Kreuz. Und der hat das gemacht. Ich frage dich, was kann denn Gott mehr tun, als dass er seinen Sohn für dich opfert? Welchen Beweis für die Liebe Gottes erwartest du denn noch? Worauf wartest du denn noch? Ich bitte dich, anstelle von Christus, der damals mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hing, ich bitte dich, lass dich versöhnen mit Gott. Freunde, das mag sein, dass ich mich heute an manchen Stellen ein bisschen hart ausgedrückt habe. Aber ich habe aus Liebe geredet. Jedenfalls möchte ich, dass ihr mir wenigstens das abnehmt. Ich habe aus Liebe geredet, um euch vor eurem Unglück zu bewahren. Ich wollte euch doch nicht mit dem Gericht drohen. Eine Drohung, die kommt ja meistens aus dem Hass. Aber eine Warnung, die kommt aus der Liebe. Ich wollte euch warnen. Mensch, Jesus liebt dich und der will nicht, dass du zu den Verlierern, sondern zu den Siegern der Geschichte gehörst. Wollt ihr denn wirklich eure Zukunft verlieren, eure Seelen und euren Platz in Gottes Reich? Wir reden jetzt mit Jesus. Denn der ist ja nicht an dem Kreuz geblieben oder im Grab, sondern ist jetzt hier und sieht und hört uns. Wird der Wolfgang mit uns tun.
Ja, Jesus, ich danke dir, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Und dass unsere Gebete nicht nur gegen die Decke klatschen und wieder zurückkommen, sondern dass sie gehört werden von dir. Und dass du uns ernst nimmst. Und ich danke dir auch, dass du in deinem Wort uns nichts vorgaukelst, sondern dass du uns klaren Wein einschenkst. Und dass du auch uns deutlich machst, dass es ihn zu spät gibt. Aber danke, dass wir heute noch Zeit der Gnade haben, dass es noch nicht zu spät ist und dass jeder umkehren kann hin zu dir, der das will. Und dann den Weg der Freiheit gehen kann. Dass du ihm deine Liebe schenken willst, auch den Blick für die Zukunft, dass du ihn neu machen willst, die Schuld wegnehmen willst. Hab Dank, Herr. Danke, dass das viele von uns schon erfahren haben und dass du möchtest, dass es alle erfahren, auch heute Abend. Segne den Entschluss eines jeden Einzelnen, Herr. Danke, dass du da bist, Herr. Amen.
Ganz am Ende in der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, da sagt Jesus, macht also ernst und bekehrt euch. Hört gut zu. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm essen und er mit mir. Heute Abend und an den anderen Abenden vorher, da hat Jesus an die Tür deines Lebens geklopft. Und ich möchte dich mal darauf aufmerksam machen, dass Jesus eine ganz vornehme Art hat. Der kommt dir so nahe wie möglich und klopft an, aber er wartet, bis du öffnest. Es gibt ja Leute, die bei uns eindringen in die Wohnung oder ins Leben, die wir gar nicht reingebeten haben. Es gibt Leute, die klopfen nicht an, die drücken einfach die Klinke runter und sind da. Die stülpen sich einem so über. Und man kann sich ihrer gar nicht erwehren. Jesus vergewaltigt dich nicht, sondern der klopft an. Und der Einzige, der die Tür deines Lebens aufmachen kann, der Einzige, das bist du. Und das gefällt mir an Jesus, dass er unsere Persönlichkeit und unsere Entscheidung respektiert. Der vergewaltigt dich nicht, der zwingt sich dir nicht auf, er wartet auf deine Entscheidung. Und das Zweite, was mir an Jesus so gefällt, der stellt sich nicht vor die Tür unseres Lebens so mit dem lächelnden Gesicht eines Bühnenstars, als ob alles sofort in Butter wäre, wenn man Christ wird, sondern Jesus stellt sich vor die Tür unseres Lebens und zeigt uns seine durchbohrten Hände. Das habe ich für dich gemacht. Und das bedeutet, der Mann, der so gelitten hat und uns zu sich ruft, der garantiert uns kein Leben, wo keine Probleme drin wären. Sondern da werden wir auch durch Leid und Schwierigkeit gehen müssen. Und ich finde das von Jesus so klasse, dass der uns das von vornherein sagt, dass der uns nichts vormacht, sondern dass jeder, der Jesus nachfolgt, von vornherein wissen muss, es ist kein leichter Weg. Und du wirst in dieser ganzen Woche von uns nicht einmal irgend so was gehört haben, als ob das leicht und einfach wäre, mit Gott zu leben. Es ist überhaupt nicht leicht, es ist überhaupt nicht einfach. Aber es ist schön. Weil nämlich das Leben mit Jesus das Einzige ist, was ewige Garantiezeit hat. Und wenn du mit ihm lebst, du in den Himmel kommen kannst. Und das Dritte, worauf ich dich aufmerksam machen möchte, ist, wenn Jesus bei dir angeklopft hat, da kannst du ihn ja nur nicht wie so einen dummen Jungen vor der Türe stehen lassen. Du musst ja nur irgendwie mal reagieren. Ja oder nein. Und ich bitte dich, schieb doch mal die Riegel deiner Vorurteile beiseite. Mach die Bude auf und sag, Jesus, komm in mein Leben. Und diejenigen von euch, die das machen möchten, Jesus in ihr Leben reinlassen, euch will ich jetzt sagen, wie ihr das machen könnt. Wie kommt man in Kontakt mit Jesus? Wie bekehrt man sich? Wie wird man ein Christ? Wie geht denn das überhaupt los? Der entscheidende Punkt ist, das musst du Jesus selber sagen. Wenn du mit Jesus leben möchtest und wenn du Vergebung haben möchtest und das ewige Leben haben möchtest, dann sag es ihm. Dort, wo du jetzt sitzt, in deinem Herzen, kannst du auf der Stelle mit Jesus reden und sagen, ab heute möchte ich mit dir zusammen sein. Du kannst auch außerhalb dieser Halle mit Jesus reden. Auf dem Heimweg, im Auto, beim Spazierengehen, wenn du dich bloß mal zu Hause hinsetzt. Ich sage dir nur, wenn du ohne Zeugen Jesus dein Leben gibst, dann sag das anderen Christen und schließ dich anderen Christen an. Also alleine, das wird nichts. Und du kannst auch, wenn du willst, jemanden ansprechen von den Mitarbeitern, die die Plakette hier tragen oder von uns hier und wir haben Zeit für dich und sind bereit, mit dir zu reden und mit dir zu beten und dir dabei zu helfen. Und du kannst auch gleich beim nächsten Lied, was der Wolfgang singt, kannst du aufstehen. Und das Lied ist so lang, dass jeder die Chance hat, bis hier vorzukommen. Du kommst hier vor, gehst ein paar Schritte hier vor und stellst dich hier unten hin. Sozusagen unter das Kreuz. Ich komme dann auch darunter und stelle mich da unten hin. Und mit dir ein Gebet zu sprechen und zu beten. Es ist heute jemand unter uns gewesen, ein Mensch, dieser Mensch hat gesagt, von dem mir, ich hasse dieses Kreuz. Freunde, ich liebe das Kreuz. Das ist der einzige Ort der Welt, der einzige Ort, wo sich Sünder wie du und ich blicken lassen können und ein neues Leben kriegen können. Es ist der fantastischste Ort der Welt. Das Kreuz steht ja hier als ein Symbol. Das bedeutet, Jesus ist hier. Und wenn du aus deinem Platz da, wo du sitzt, rausgehst, dann drückst du sozusagen auch symbolisch in der Symbolsprache das aus, was in dir vor sich geht. Dass du nämlich sagst, ich steige aus meinem alten Leben aus, ich gehe ein paar Schritte auf Jesus zu und das wird der Orientierungspunkt meines Lebens. Und ab jetzt soll das der oberste Maßstab für mein Leben sein. Deswegen steht dieses Kreuz hier. Und dazu laden wir dich ein. Und wenn du dann hier vorne bist, da beten wir zusammen. Ich spreche dir ein Gebet vor mit ein paar kurzen Sätzen. Du sprichst es nach. Da kommen noch Christen, die sich mit dir unterhalten wollen und anfreunden wollen. Und so beginnt ein Leben mit Gott. Du hast heute Abend eine Unmenge Informationen gehört, durch die Lieder und durch die Predigt. Meinetwegen kannst du alles vergessen, was du hier gehört hast. Aber das eine, das bitte ich dich, das vergiss nie wieder. Gott hat dich unendlich lieb. Ihr habt euch entschieden und jetzt machen wir die Sache fest. Ich spreche euch jetzt ein Gebet vor, das sind ein paar ganz kurze Sätze. Und ich bitte euch, dass ihr das, wenn es das Gebet eures Herzens ist, Satz für Satz laut nachsprecht. Lasst uns jetzt beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte, vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. In der Bibel steht, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und weil ihr das jetzt getan habt, kann ich euch vor diesen vielen irdischen und auch den himmlischen Zeugen zusagen, ihr seid gerettet, der Herr sei mit euch. Und jetzt wollen wir euch zum Schluss noch ein Geschenk mitgeben. Das ist eines der schönsten Geschenke, was wir von Gott bekommen haben, zum Weitergeben. Und das ist sein Segen. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.